ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und ich ersetze heute erneut Tim Deisinger in diesem Podcast. Nicht zu ersetzen ist natürlich unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler.
Tage, Erl.
Mit Herrn Bühler sprechen wir hier in diesem Podcast über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, darüber, wie diese Lage sich auf die politischen Entscheidungen auswirkt, besonders natürlich hier in Deutschland und in Europa. Wir schauen aber auch in die USA, denn von dort kam ja nach langem Warten die Zusage, dass die Ukraine mit 61 Milliarden US-Dollar rechnen kann. Wir blicken deswegen darauf, wo diese Summe genau eingesetzt werden könnte. Und dazu haben uns auch einige Ihrer Fragen erreicht, liebe Hörer. Daneben wollen wir heute über Hilfe sprechen, die ganz direkt und ohne das Gezerre um Mehrheiten in Parlamenten geleistet wird. Wir haben nämlich Melanie Gras zu Gast. Treue Hörer dieses Podcasts kennen Sie vielleicht schon. Sie hat gerade wieder einen Hilfsgütertransport in die Ukraine organisiert, auch dank der Unterstützung von unseren Hörern. Wir zeichnen auf am Dienstag, den 23. April, kurz nach 11 Uhr. Veröffentlichung ist dann ebenfalls Dienstag am frühen Abend. Sie können diesen Podcast hören auf mdr.de und Sie können ihm in der ARD-Audiothek oder dort, wo Sie sonst Podcasts hören, folgen, damit Sie über neue Episoden benachrichtigt werden. Wie üblich blicken wir auf die aktuellen Nachrichten aus der Ukraine zuerst. Herr Bühler, welche neuen Entwicklungen der vergangenen Tage halten Sie für wichtig?
Dann fange ich mal an, Herr Erl, mit den Operationen an der Frontlinie. Die Russen greifen nach wie vor an und haben nach wie vor die Initiative. Der Schwerpunkt liegt wie in den letzten Wochen schon weiterhin in der Mitte, im Donbass, im Raum zwischen dem westlichen Bachmut und westlich von Avdiivka. Die Ukraine verteidigt bisher mehr oder weniger erfolgreich, muss aber in bestimmten Abschnitten Raum aufgeben, wo der Druck der Russen zu stark wird. Sie müssen in diesen Abschnitten zu einer, wie wir sagen, Verzögerung übergehen, um die eigenen Kräfte zu schonen. Das heißt, sie müssen versuchen, kontrolliert nach Westen auszuweichen. Das ist zurzeit nur örtlich und taktisch begrenzt notwendig, zeigt aber, in welch dramatischer Lage sie sind, weil ihnen grundlegende Mittel fehlen, die Artilleriemunition, Flugabwehrmittel und gepanzerte Fahrzeuge. Der zweite Punkt sind die ukrainischen Operationen in der Tiefe. Dort hat es einen weiteren Angriff auf Sewastopol gegeben. Bei dem ist ein U-Boot, Rettungs- und Versorgungsschiff, schwer beschädigt worden. Es hat am Samstag dann eine größere Drohnenoperation gegeben auf die Regionen Smolensk, Kaluga und Bryansk. Die Russen sagen, sie hätten 50 Drohnen der Ukrainer abgeschossen. Das ist von den Ukrainern nicht bestätigt worden, zeigt aber die Größenordnung dieses Angriffs, für den der ukrainische Geheimdienst die Verantwortung übernommen hat. Offenbar auch mit Unterstützung von Spezialkräften des Militärs, also vor Ort. Die Ziele waren Energieanlagen des militärisch-industriellen Komplexes, wie die Ukrainer sagen. Es waren drei Anlagen, die getroffen worden sind mit den Folgen Stromausfall für die Fabriken, die dort angeschlossen sind. Die Luftoperationen der Russen gingen in den letzten Tagen weiter auf verhältnismäßig niedrigem bis mittlerem Niveau, würde ich mal sagen. Wobei diejenigen, die getroffen werden von diesen Luftschlägen, die werden natürlich nicht von niedriger oder mittlerer Intensität sprechen. Ich bezeichne das nur deshalb so, damit man einen Vergleich hat zwischen den groß angelegten Angriffen und eben diesen kleineren, zum Beispiel in der Nacht von Sonntag auf Montag, 7 Drohnen, 5 Marschflugkörper. Oder mittleren, zum Beispiel in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem ganzen Mix von ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen, aber auch in der Größenordnung 10 Marschflugkörper und ballistische Raketen. Allerdings aber auch gleichbleibend über die ganzen Tage der Beschuss von Kharkiv mit Kurzstreckenraketen aus dem Raum Belgorod, teilweise mit Marschflugkörpern dann unterstützt. Gestern wurde, und die Bilder gingen ja durchs Fernsehen, der Fernsehturm von Kharkiv getroffen. Also insgesamt aber nicht die große Welle von Flugkörpern, die wir schon gesehen haben. Also offensichtlich wird dort auch gespart mit den Flugkörpern.
Dann kommen wir erstmal zu den Erfolgen der russischen Seite nordwestlich von Avdiivka oder der Verzögerung durch die Ukrainer, wie Sie es gerade genannt haben. Welche Bedeutung haben die Geländegewinne für die russische Seite dort?
Also dort greifen die Russen an drei Stellen an, offenbar koordiniert im Divisionsrahmen, also ein größerer Truppenteil. Der Frontabschnitt ist etwa 10 Kilometer breit. Der Angriff läuft seit etwa einer Woche bereits. Besonders steht dort ein kleiner Ort im Fokus. Das ist das Dorf Ocheretynje. Er hat gestern in der Berichterstattung fast weltweit auf die Schlagzeilen gebracht, weil es den Russen gelungen ist, dort etwa 3 Kilometer weit nach Nordwesten vorzustoßen. Die ukrainische Brigade, die dort verteidigt hat, ist wohl unkoordiniert ausgewichen. Und dadurch hat es diesen Einbruch in die Verteidigungslinie durch die Russen gegeben, beziehungsweise er ist zugelassen worden. Es ist aber bisher noch nicht klar, ob und wie die Russen diesen taktischen Erfolg ausnutzen. Zur Stunde haben sie es noch nicht getan, haben offensichtlich auch nicht die Truppenteile, die das ausnutzen könnten. Da muss man mal abwarten, wie die Situation sich weiterentwickelt.
Und in der Gesamtschau vielleicht nochmal gefragt, ist an der Front da vor allem alles wie in den vergangenen Wochen, nämlich dass die russische Armee immer Stück für Stück weiter vorrückt? Und wenn ja, was bedeutet das?
Ja, das ist so, dass sie weiter vorrücken. Ich würde das aber begrenzen auf den Mittelabschnitt der Front, den Donbass selbst. Und zweitens, das Vorrücken geht sehr langsam vor sich. Also wenn man sich vorstellt, Bachmut ist, ich glaube, im Mai 2023 erobert worden von den Russen. Da ist man jetzt nur 10 Kilometer nach Westen gekommen. Der Grund für das Vorrücken jetzt liegt an der massiven Überlegenheit an Artillerie und an der offenbar uneingeschränkten Luftüberlegenheit. Die Kampfflugzeuge operieren dort in den letzten Wochen seit den spektakulären Erfolgen der Ukraine im März mehr oder weniger unangefochten und laden Hunderte von Gleitbomben auf die Stellungen der Ukrainer ab. Und das erklärt, warum die Ukrainer langsam nach Westen zurückweichen müssen. Vor allen Dingen, wenn ihre Stellungen aufgeklärt sind und sie im Fokus der Kampfflugzeuge und der russischen Artillerie stehen. Die Ukrainer haben örtlich eine Überlegenheit an Drohnen. Das ist die andere Seite. Diese Drohnen sind im Übrigen in den vergangenen Monaten, seit Herbst letzten Jahres, entscheidend weiterentwickelt worden. Sie sind zum Teil nachtkampffähig und sind durch die First-Person-View, so der Fachbegriff, Steuerung sehr präzise. Sie tragen erheblich zu den Verlusten der Russen bei, vor allen Dingen an Kampffahrzeugen. Sie sind aber kein Ersatz für die Artillerie. Das wird manchmal etwas falsch dargestellt. In der Verteidigung ist es zwingend, dass man schnell verfügbare Artillerie hat, die russische Artillerie sofort bekämpfen kann, wenn sie auch nur einen Schuss abgegeben hat. Das macht man mit Radaren, die die Flugbahn zurückrechnen können und so, dass man dann genau den Punkt trifft, von wo die Artillerie der Russen schießt. Also bekämpfen und niederhalten, das ist zwingend in einer solchen Situation. Und wenn man das nicht kann, dann ist man der russischen Artillerie hilflos ausgeliefert.
Dennoch noch mal kurz auf das Vorrücken der russischen Armee. Sie haben jetzt gesagt, die Gleitbomben sorgen dafür, dass die russische Armee gerade da sehr massiv auf die Ukraine angreifen kann. Sie müssen aber ja dennoch immer wieder auch am Boden vorrücken. Und da ist ein Begriff, den man immer wieder liest, der von der russischen Fleischwolf-Taktik. Es ist ein ziemlich martialisches Wort für die Strategie, Welle um Welle von Angreifern auf das Ziel zu schicken, egal wie schlecht die dann ausgebildet und ausgerüstet sind. Einfach nur, um Munition aufzubrauchen des Gegners und ihn vielleicht irgendwann zu überrennen. Dazu gibt es auch noch die Meldung der russischsprachigen BBC-Redaktion von vergangener Woche, die 50.000 bestätigte Tote auf russischer Seite mittlerweile gezählt hat. Andere Schätzungen gehen teils vom Doppelten aus. Sind das realistische Zahlen und wie kommt die große Diskrepanz dazwischen zustande?
Also zunächst mal zu diesem Begriff Fleischwolf, den Sie gerade genannt haben. Ich mag den nicht und ich verwende ihn auch nicht. Höre ihn natürlich auch, wie Sie auch, die ganze Zeit. Es geht aber hier um Menschen, die in diesem imperialistischen Krieg reingetrieben worden sind, also russische Soldaten. Und da mag ich solche Begriffe einfach nicht mittragen. Darüber hinaus wissen wir aber, dass die Russen ohne Rücksicht auf Menschenleben angreifen. Wir wissen, und da haben wir Ungeheuerliches gesehen, dass sie Truppen haben, die den Auftrag haben, zurückweichende und fliehende eigene Soldaten zu erschießen. Das muss man sich mal vorstellen. Also insofern verstehe ich, dass der Begriff auch von einigen Unterstützern der Ukraine verwendet wird und Teil des Sprachgebrauchs geworden ist. Zur Frage, also die BBC hat von 50.000 Toten gesprochen, allerdings sind das verifizierte Zahlen, die also belegbar sind und geben das wahre Bild nicht wieder. Die Ukrainer schätzen ja, dass etwa 450.000 Russen entweder tot oder verwundet sind. Das sind ihre Zahlen, die kann man als übertrieben bezeichnen. Vielleicht ist es das auch so, aber die Zahl, die Sie als Schätzung genannt haben, also das Doppelte von 50.000, 100.000, das ist durchaus realistisch und liegt wahrscheinlich eher an der unteren Grenze dessen, was dann wirklich wahr ist.
Wie kann man solche Zahlen überhaupt schätzen? Weil ich meine, wir sagen das hier auch gelegentlich und sollten es vielleicht auch nochmal betonen, gerade wenn es sozusagen bei den Kampfparteien bleibt als Quelle, sind die natürlich nicht verlässlich und als verifiziert zu betrachten. Wie kann man da dennoch zu Schätzungen und zu realistischen Zahlen kommen?
Ja, entweder wenn man Zugang hat zu irgendwelchen Registern und Aufstellungen. Es hat ja auch schon Berichte gegeben, dass die Rentenzahlung beispielsweise bei den Russen, dass diese Listen geleakt worden sind, vor Monaten schon. Also das sind dann harte Fakten eigentlich. Schätzungen kommen dadurch zustande, dass die Truppe, die vorne eingesetzt ist, natürlich meldet, was passiert ist und auch den Schaden meldet, auch die Verluste meldet des Gegenübers. Die mögen nicht ganz richtig sein, das hatte ich gerade schon angedeutet, gibt aber in etwa eine Größenordnung hier. Die Zahlen der Ukraine, glaube ich, sind generell ganz nahe an der Wahrheit, wenn man eben diesen Nebel, den es immer gibt im Krieg, mal mit einkalkuliert. Aber verlässlich sind die Angaben der Russen nicht. Das kann man an mehreren Beispielen nachweisen, dass sie da einfach nicht die Wahrheit sagen. Da bin ich immer etwas vorsichtig. Aber wie gesagt, ich bin auch vorsichtig bei den ukrainischen Zahlen. Aber nicht, dass man jetzt bewusst dort täuschen will, sondern weil es einfach schwierig ist festzustellen, was ist dem Gegenüber jetzt passiert in dieser speziellen Situation.
Im Zusammenhang mit den russischen Verlusten vielleicht schon mal eine erste Hörerfrage, die wir von Carsten Rüdigkeit bekommen haben. Er schreibt, Zitat, in den vergangenen Wochen und Monaten hat die Ukraine bekanntermaßen immer weniger Munition zur Verfügung. Das Verhältnis gegenüber den Möglichkeiten der russischen Armee hat sich dramatisch verschlechtert. Wie kann es dennoch sein, dass die russische Armee täglich so hohe personelle Verluste erleidet? Ist das nicht ein Widerspruch? Beziehungsweise müssten die russischen Verluste nicht im Verhältnis zur weniger werdenden Munition der Ukrainer zurückgehen? Ihre Einschätzung?
Ja, das ist eine gute Frage. Weniger an Munition, das bezieht sich insbesondere auf die Flugabwehrmunition und vor allen Dingen auf die Artilleriemunition. Die Verluste aber, die die russischen Truppenteile erleiden, die sind besonders zurückzuführen auf Drohnen und direktes Feuer mit Handwaffen. Vor allem ist es aber darauf zurückzuführen, wie die russischen Soldaten eingesetzt werden. Sie werden nur teilweise mit gepanzerten Fahrzeugen, Schützenpanzern beispielsweise, in die Nähe der Frontlinie gebracht. Teilweise sind es ungepanzerte Fahrzeuge, Pickups, Buggies hat man auch schon gesehen. Und dann erfolgt der Angriff abgesessen zu Fuß. Die russischen Verluste sind trotz des Mangels an Artillerie bei der Ukraine konstant zwischen 800 und 1000 pro Tag, wenn man jetzt wieder die ukrainischen Angaben als Grundlage nimmt.
Unabhängig mal vielleicht von den genauen Zahlen, sehen Sie es mir nach, falls das eine naive Vorstellung ist, nimmt die russische Bevölkerung das einfach so hin? Oder anders formuliert, ist nirgends irgendwann mal ein Kipppunkt denkbar, der Putin auch in der Gunst der Bevölkerung schlechter dastehen lassen könnte? Oder liegt dieser Kipppunkt, wenn es ihn denn gibt, in dermaßen weiter Ferne, dass es müßig ist, darüber überhaupt jetzt schon zu spekulieren?
Also ein Kipppunkt ist da heute nicht zu erkennen. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich schon 2022 erwartet hätte, dass sich hier mehr Widerstand regt, wie es zum Beispiel im russischen Afghanistan-Krieg der Fall war in den 80er Jahren. Insofern ist das nicht müßig, dass man darüber spekuliert. Ich glaube, dass dort 2-3 Gründe maßgeblich sind dafür und dürften eine Rolle spielen. Also Wehrpflichtige werden von den Russen nicht eingesetzt, im Gegensatz zum Afghanistan-Krieg damals. Es sind alles Vertragssoldaten, ehemalige Wehrpflichtige, die dann einen Vertrag unterschreiben als Zeitsoldat oder sind Berufssoldaten, wenn man die höheren Ränge anschaut. Der zweite Grund dürfte in den Repressalien gegen jeden sein, der sich gegen das System Putin stellt in Russland. Und drittens wirkt wohl auch die Propaganda, nach der sich Russland vom kollektiven Westen angegriffen fühlt. Das wird ja verbreitet nach innen in Russland. Und da ist wohl die Leidensfähigkeit dann auch der Russen größer, als wenn man das vergleicht mit Afghanistan damals.
Über die Auswirkungen der Abstimmung im US-Repräsentantenhaus wollen wir gleich noch detaillierter sprechen und auch über die Zusagen, die auf dem Treffen am vergangenen Freitag beim NATO-Ukraine-Treffen gemacht wurden. Vielleicht aber schon eine erste Einschätzung, weil es ja auch mit den aktuellen Entwicklungen zusammenhängt. Wie groß ist die Signalwirkung der US-Hilfen und der Zusagen des NATO-Bündnisses beim NATO-Ukraine-Rat?
Also ich glaube, die Signalwirkung ist groß, wenn man die Ukraine anschaut. Die Menschen dort haben die angekündigte Hilfe dankbar aufgenommen. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, auch wenn ich mir die Medien anschaue in der Ukraine. Es gibt auch sicher Soldaten der Ukrainer, die jetzt neue Zuversicht schöpfen, den Abwehrkampf letztlich auch bestehen zu können. Und es gibt eine Signalwirkung Richtung Russland. Das eine Signal ist, der Westen lässt die Ukraine nicht im Stich. Auf der anderen Seite wissen sie, da kommt jetzt Munition und andere Ausrüstung. Und sie werden die Zeit nutzen, bis das alles geliefert ist, um so viel Geländegewinne wie möglich zu machen und durch ihre Luftangriffe so viel Schaden wie möglich anzurichten. Das heißt, ihnen ist durchaus bewusst, dass sie jetzt ein Zeitfenster zur Verfügung haben, bevor die neuen Waffenlieferungen des Westens die Ukraine erreichen.
Der NATO-Ukraine-Rat hat ebenfalls ja am Freitag getagt. Da hat uns sogar der Beschluss und die Zusagen dort ein bisschen eingeholt in der Veröffentlichung unseres Podcasts. Da waren wir quasi schon nicht mehr ganz aktuell, als der Podcast veröffentlicht wurde. Aber was ist da beschlossen worden und was bringt das der Ukraine, um es mal ganz salopp zu formulieren?
Also Einzelheiten sind da ja noch nicht bekannt gegeben worden von Generalsekretär Stoltenberg. Das überlässt er den Nationen, aber offensichtlich haben Nationen dort entweder Zusagen getroffen oder zugesagt, dass sie das ernsthaft prüfen werden. Ich glaube, zusammenfassend war es ein gutes Zeichen von Deutschland, die weitere Patriot-Staffel dort zuzusagen, sodass wir jetzt insgesamt dann 3 Patriot-Staffeln in der Ukraine stationiert haben. Und diesem Beispiel folgen andere. Das ist durchaus zu spüren jetzt in der Diskussion. Einige haben schon Zusagen getroffen. Die Niederländer beispielsweise, die 150 Millionen für den Ankauf von Patriot-Komponenten dort zur Verfügung stellen wollen, zusätzlich nochmal 60 Millionen für Luftverteidigungssysteme mit kürzerer Reichweite. Es gibt allerdings noch eine ganze Reihe von Nationen, in denen die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist. Und es gibt Länder, die möglicherweise nichts liefern werden. Also Rumänien, denke ich mal, Polen auch, die haben schon gesagt, dass sie nicht können. Aber Griechenland könnte aus meiner Sicht, Schweden könnte, da muss man noch abwarten. Die Spanier sind ein wenig unter Druck, denn sie sind ja weit im Westen und da könnten sie eigentlich befristet auf die Fähigkeit oder teilweise die Fähigkeit verzichten. Und natürlich die USA. Wobei bei den USA bin ich mir sehr sicher, wenn das Paket jetzt gebilligt ist, abschließend, und vom Präsidenten unterschrieben ist, dass dann auch Patriot-Batterien geliefert werden.
Ja, bevor wir versuchen zu ergründen, welche Möglichkeiten diese teils unvorstellbaren, weil ja sehr abstrakten Geldsummen in diesem Krieg bringen könnten, wollen wir mal ganz konkret und plastisch über zivile Hilfe sprechen, Hilfe aus der ganz normalen Bevölkerung. Wir haben jetzt Melanie Gras am Telefon, die ist in diesem Podcast im Winter schon mal zu Gast gewesen. In den vergangenen Tagen sind sie und ihr Mann wieder zweimal die 1500 Kilometer gefahren von Boppard am Rhein nach Lutsk in die Westukraine und zurück, um Hilfsgüter dorthin zu liefern. Hallo Frau Gras, ich grüße Sie.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Frau Gras, Sie sind jetzt ganz frisch zurück von der Reise nach Lutsk. Können Sie für unsere Hörer noch mal kurz zusammenfassen, was Sie dort gemacht haben?
Also mein Mann und ich haben in den letzten Wochen wieder intensiv Hilfsgüter gesammelt und konnten auch ein Löschfahrzeug, ein großes, einen sogenannten LF-16 ersteigern, über Zollauktionen, über gesammelte Spendengelder. Und haben noch ein kleines Feuerwehrfahrzeug gegen Spendenquittung bekommen und sind dann mit diesen beiden Fahrzeugen und einem 2-Tonnen-Anhänger mit Hilfsgütern nach Lutsk gefahren, um die dort 2 verschiedenen bedürftigen Feuerwehren zu übergeben.
Das heißt, Sie haben insgesamt 3 Fahrzeuge hingeliefert, 2 Feuerwehrfahrzeuge und ein SUV für die Bergung von Verletzten an der Front. Habe ich das richtig notiert?
Genau, denn den Hyundai Terracan darf man natürlich nicht vergessen. Nach dem haben wir auch lange Zeit intensiv gesucht. Wir haben da eine Anfrage bekommen von der 110. Brigade, die zuletzt bei Atiivka gekämpft hat, jetzt mittlerweile in Chassiv-Yar ist. Und die hatten tatsächlich kein Fahrzeug mehr, um verwundete Soldaten und auch Zivilisten, die sich da in dem Raum noch aufhalten, zu evakuieren.
Hm. Mögen Sie vielleicht nochmal kurz erläutern, wie so Ihre Verbindungen in die Ukraine sind? Also warum Sie, ich sage jetzt mal ganz salopp, überhaupt auf die Idee kommen, dort Hilfsgüter hinzuliefern?
Ja, wir haben Freunde in der Ukraine durch eine internationale Sportart kennengelernt, so ab 2016. Und als der Krieg dann ausbrach, haben wir gleich gesagt, wir müssen helfen. Unbedingt.
Und Sie finanzieren das aus Spenden über die deutsch-ukrainische Gesellschaft, richtig?
Genau, am Anfang haben wir das alles noch privat organisiert. Das wurde aber dann irgendwann zu viel und zu kompliziert. Vor allen Dingen, wenn uns auch große Sachspenden angeboten wurden, die wir dann gegen Sachspendenquittung quasi bekommen hätten können. Dafür mussten wir einen Verein finden, der da rechtlich zu in der Lage ist. Und so haben wir dann angefangen, mit der deutsch-ukrainischen Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Und die haben auch ein Spendenkonto für uns eingerichtet mit einem entsprechenden Betreff. Und dadurch können wir jetzt auch so große Projekte angehen.
Das Spendenkonto können wir sicher auch nochmal in den Shownotes verlinken. Jetzt haben Sie diese 3 Kraftfahrzeuge und jede Menge Hilfsgüter, mit denen die vollgestopft waren, ja abgeliefert, aber sicher eine Menge prägender Eindrücke im Gedankengepäck sozusagen mit zurückgenommen. Was macht diese Reise mit Ihnen? Sie waren jetzt das dritte Mal selbst dabei. Wie blicken Sie auf diesen Krieg, wenn Sie dann da waren?
Das sind furchtbare Eindrücke. Diese Zerstörung und die Menschen vor Ort, die wirklich Hilfe brauchen, dann teilweise, wenn wir mit in Frontnähe waren, abladen unter Luftalarm, zu sehen, wie teilweise Artilleriebeschuss im Hintergrund vorhanden ist. Da braucht man eine Weile, um sich davon zu erholen.
Wie blicken Sie entsprechend auf die politischen Entscheidungen, vielleicht auch hier in Deutschland und in Europa?
Und mein Mann und ich sagen, dass das alles zu zögerlich kommt, zu wenig. Wir haben halt das Gefühl, dass dann doch zu sehr Putins Drohungen klein beigegeben wird. Und das enttäuscht uns persönlich sehr, weil wir ja Freunde dort vor Ort haben, die täglich in Lebensgefahr sind, die sterben. Und ich kann auf der anderen Seite natürlich auch die Menschen verstehen, die nicht direkt involviert sind in den Krieg, dass sie Angst haben. Aber wir würden uns wünschen, dass alles viel schneller geht.
Jetzt haben Sie die Menschen erwähnt, die Sie dort dann treffen. Wie gesagt, schon zum dritten Mal. Sie haben dementsprechend auch einen Vergleich über den Zeitverlauf. Hat sich Ihrem Eindruck nach dort was an der Stimmung der Menschen verändert?
Also die Soldaten, mit denen wir gesprochen haben, merken natürlich, dass weniger internationale Hilfe kommt. Sie beklagen den eklatanten Munitionsmangel, aber sie sind sehr dankbar und sehr glücklich, wenn sie dann einzelne Volontäre sehen. Das war im Februar besonders zu spüren, als ich dann auch mit an der Front war. Also in der Nähe Tasifia konnten wir da ja schon nicht mehr bereisen, was wir letzten Sommer schon noch konnten. Wir waren dann in der Nähe von Liman und Adivka. Und die Soldaten waren wirklich zutiefst dankbar für unsere Hilfe und haben ja Bilder und Videos gezeigt, wo sie wirklich drum gebeten haben, dass wir die zu Hause in Deutschland abspeichern sollen und den Leuten zeigen sollen, wie schlimm die Situation ist.
Ja, ich denke, das wird bei Herrn Bühler auch auf fruchtbaren Boden fallen, denke ich, oder, Herr Bühler?
Ja, es ist interessant, was Sie sagen, Frau Gras. Guten Tag, Frau Gras, erstmal. Schön, dass Hallo. Sie mal wieder bei uns im Podcast sind. Viele Grüße an Ihren Mann, muss ich gleich dazu sagen. Und ich meine, Sie haben die richtigen Fragen gestellt, Herr Erl. Ich würde nur mich beschränken darauf, Dank zu sagen, Frau Gras, an Sie und an Ihren Mann. Und große Anerkennung für das, was Sie dort leisten, für die Menschen in der Ukraine. Das sage ich im Übrigen auch stellvertretend für alle anderen, die sich dort privat engagieren. Und da gibt es doch sehr viele, die in Organisationen mitarbeiten und aus der Zivilgesellschaft heraus die Ukraine unterstützen.
Ja, als wir jetzt zum Beispiel auch in Lutsk bei den Feuerwehren waren, die haben im Prinzip auch das Problem, dass sie diese hohen Einsatzzahlen mit teilweise mangelndem und mangelhaftem Material abarbeiten müssen. Und es werden halt auch, was ich persönlich besonders schlimm finde, Feuerwehrleute während ihren Rettungsarbeiten angegriffen. Und mein Mann ist ja Berufsfeuerwehrmann, deswegen nimmt ihn das natürlich besonders mit. Und da kam zum Beispiel in Form unserer Löschfahrzeuge die Hilfe on point, die eine Feuerwehr, die wir da beliefert haben. Die haben im Umkreis von 35 Kilometern keine andere Feuerwehr mehr, die helfen kann. Und die waren mit einem 50 Jahre alten Milchlaster vorher unterwegs. Also wir müssen wirklich dranbleiben und jede Hilfe leisten, die wir irgendwie nur können. Und da bin ich übrigens auch den Hörern des Podcasts sehr, sehr, sehr dankbar, weil das große Löschfahrzeug konnten wir über Spenden finanzieren, die dann nach dem Podcast bei uns eingegangen sind, beziehungsweise bei der DUK natürlich.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Gras. Vielen Dank natürlich auch an unsere Hörer in Ihrem Namen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier im Podcast nochmal Ihre Eindrücke geschildert haben.
Gerne.
Tschüss. Den Link zu der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft und dem Spendenkonto werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Schauen wir jetzt genauer in die USA, wo wir am Wochenende ja eine Einigkeit gesehen haben, die wir so schon lange nicht mehr gewohnt waren. Mike Johnson, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, hat sich gegen die Hardliner in seiner eigenen Partei durchgesetzt. mit Segen von Trump vermutlich, denn Johnson ist ja eigentlich Trumpist, hatte aber eine Menge der anderen Trump-Supporter gegen sich, oder Herr Bühler?
Ja, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Ich denke mal, dass auch die Trumpisten, wie sie gerade genannt haben, dass die auch erkannt haben, auch er selbst, das amerikanische Volk steht ja hinter der Ukraine, jedenfalls mit Mehrheit. Und je schlechter die Situation in der Ukraine ist, und sie ist ja dramatisch im Augenblick, das hätten sich auch die richtigen Trumpisten wahrscheinlich schwer überlegt, dort jetzt bei ihrem Kurs zu bleiben und die Ukraine nicht zu unterstützen. Das hätte möglicherweise auch Auswirkungen dann später auf die Wahlen. Und deshalb glaube ich, dass sie jetzt den Interessen eigentlich des amerikanischen Volkes dann auch gerecht geworden sind oder dabei sind, dem gerecht zu werden, denn die finale Abstimmung kommt ja noch im Senat.
Eine Formsache?
Also Formsache würde ich nicht sagen. Ich glaube, das würde der Bedeutung des Senats ja nicht gerecht werden. Aber die Demokraten haben ja eine, wenn auch hauchdünne Mehrheit im Senat. Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit bei Stimmengleichheit, dass die Präsidentin des Senats, die Vizepräsidentin der USA, Frau Harris, dann dieses Patt auflösen kann mit ihrer Stimme. Also all das sagt uns, glaube ich, dass die Zustimmung des Senats zwar keine Formsache ist, aber doch sehr wahrscheinlich stattfinden wird. Möglicherweise nicht am heutigen Tag, am 23. Möglicherweise gegen Ende der Woche. Das ist offenbar nochmal geschoben worden in der letzten Nacht. Und dann wird man mehr wissen. Und ich glaube, dann ist dieses Paket auch durch.
Die US-Hilfen haben auch unsere Hörer stark beschäftigt. Ich möchte allen voran mal die Frage von Thomas Stürz stellen. Der fragt kurz und knapp: Wie sind die jüngst bewilligten Ukraine-Hilfen seitens der USA auch im Gesamtbild der bisher geleisteten Hilfen einzuordnen? Haben wir hier nun eine realistische Hoffnung auf die oft angesprochene Wende im Krieg?
Also von einer Wende im Krieg würde ich nicht sprechen. Für die Wende im Krieg müssen übrigens die Ukrainer ja selbst sorgen. Die Waffensysteme und die Munition bilden aber eine ganz wichtige Grundlage dafür. Aber den Einsatz, den müssen sie selbst regeln. Sie müssen selbst regeln die Ausbildung der Soldaten an diesen Waffensystemen, sofern sie nicht in den Lieferländern ausgebildet werden. Also von einer Wende im Krieg zu sprechen, jetzt, wo noch gar nichts da ist, ich glaube, das ist zu früh. Das werden wir erst in ein paar Monaten sehen.
Herr Stoltenberg war ja am vergangenen Wochenende noch relativ zurückhaltend, hat aber auch gesagt, ich zähle darauf, dass der Gesetzentwurf ohne weitere Verzögerung verabschiedet wird. Nachdem die Abstimmung im Repräsentantenhaus ja doch relativ gut lief, wird dem NATO-Generalsekretär auch die Aussage von Senator Mark Warner, der sitzt auch im Geheimdienstausschuss des Senats, zusätzliche Hoffnung machen. Wagner hat nämlich in Aussicht gestellt, schon Ende der Woche könnten Waffen in die Ukraine geliefert werden. In dem Zusammenhang fragt unser Hörer Joachim Hasse: Herr Bühler, können Sie bestätigen, dass die US-Army vorgesorgt hat und größere Bestände an benötigten Nachschubgütern bereits seit längerer Zeit in vorgeschobenen Standorten in Europa eingelagert hat? Zum Beispiel Artilleriemunition, Luftabwehrraketen und Ersatzteile, also ein vorbereitetes Maßnahmenpaket. Diese sollen dann nach Vorliegen des präsidialen Go innerhalb von wenigen Tagen in der Ukraine sein. Sie hatten ja, ich erinnere mich, Herr Bühler, in der vergangenen Folge auch gesagt, dass Sie davon ausgehen, die Amerikaner haben das vorbereitet.
Also davon kann man ausgehen, denke ich. Und Sie haben ja gerade den Senator Mark Warner zitiert mit der Aussage, dass bereits in dieser Woche was geliefert werden kann. Die Amerikaner haben zur Durchführung dieser Waffen- und Munitionslieferungen ja eine leistungsfähige Ukraine-Unterstützungsorganisation aufgestellt. Sie haben im Übrigen auch an der Botschaft in Kiew Personal, das die Lieferung mit den Ukrainern koordiniert. Und sie haben ganz sicher bereits Pakete zusammengestellt, die sehr schnell geliefert werden können. So ein Gesetzentwurf entsteht ja nicht nur im Repräsentantenhaus. Es ist ja nicht nur so, dass Mike Johnson dort sich mit anderen Abgeordneten hinsetzt, sondern natürlich sind dort auch die entsprechenden Regierungsstellen beteiligt, das Verteidigungsministerium insbesondere, die dann auch verschiedene Punkte in diesem Gesetzesentwurf zuarbeitet. Und die Abgeordneten, so wie dieser Herr Warner, der hat natürlich Hintergrundwissen aus dieser politischen Diskussion, sonst hätte er das auch nicht so gesagt.
Dann zur Frage, wie viel des Geldes wird denn wofür verwendet eigentlich? Das würde ich gerne mit Ihnen aufschlüsseln, Herr Bühler. Dafür auch nochmal herzlichen Dank an unseren klugen Hörer Benedikt Lernhardt aus Wien. Der hat das nämlich in seiner Frage schon ein bisschen voraufgeschlüsselt. Er schreibt, ich zitiere, in den 61 Milliarden sind ja in Anführungszeichen nur knapp 14 Milliarden US-Dollar für neue Waffen vorgesehen. Gibt es da eine Liste, was für Waffensysteme angedacht sind? Und ein bisschen später schreibt er, ganze 23 Milliarden US-Dollar gehen direkt an die USA to replenish US weapons, stocks and facilities. Also übersetzt etwa, um US-Arsenale wieder aufzufüllen. Was ist damit gemeint? Sind das mehr US-Basen und Vorratslager in Osteuropa?
Fange ich mit der letzten Frage vielleicht an. Vieles, eigentlich alles, was sofort geliefert werden kann, muss aus dem Bestand der amerikanischen Streitkräfte kommen, entweder aus dem Depot oder von amerikanischen Truppenteilen. Und das muss dann nachbestellt werden. Und dafür ist in diesem Gesetz Vorsorge getroffen worden. Das hat also nichts mit neuen Basen oder neuen Vorratslagern in Osteuropa zu tun, sondern das kommt ja aus Amerika oder aus schon existierenden Truppenteilen oder Depots, die hier in Europa sind. Was die einzelnen Systeme angeht, also Einzelheiten sind da noch nicht bekannt zu einzelnen Waffensystemen. Es steht ja die Entscheidung des Senats noch aus und dann auch die Entscheidung des Präsidenten, die abschließende Unterschrift des Präsidenten. Man kann aber sagen, dass aus diesem Gesamtpaket von 61 Milliarden Dollar 50 Milliarden für Waffen und Munition für die Ukraine vorgesehen sind. Und von diesen 50 Milliarden eben die angesprochenen 14 Milliarden für neue Waffen aus der Industrie. Also womit man tatsächlich rechnen kann, glaube ich, das sind Schützenpanzer Bradley, zusätzlich zu den bereits gelieferten, dann ganz sicher auch Artilleriemunition, auch für die HIMARS-Werfer, dann Flugabwehrsysteme, dabei auch Patriot und die dazugehörigen Raketen natürlich. Und außerdem steht im Gesetz schon der Hinweis auf die weitreichenden Raketen, die ATACMS genannt werden von den Amerikanern, mit einer Reichweite von ca. 300 Kilometern.
Schauen wir vielleicht in dem Zuge dann auch wieder auf die Auswirkungen in Deutschland. Die Taurus-Debatte war ja wirklich lang und unergiebig. Das haben Sie hier im Podcast ja auch relativ häufig durchgekaut. Wenn die USA jetzt solche weitreichenden Marschflugkörper wie das ATACMS-System liefern, wird das auch die Frage nach den Taurus-Lieferungen in Deutschland wiederbeleben oder könnte das so sein?
Also wenn man es sehr sachlich betrachtet, so würde ich das einleiten, dann müsste es zu einer Überprüfung der bisherigen Entscheidung führen. Wir haben ja in Deutschland, auch der Kanzler ja immer zu Recht gesagt, dass die Waffenlieferungen, wie zum Beispiel bei den Kampfpanzern, sozusagen im Gleichschritt mit den USA gemacht werden sollten. Und nun haben die Amerikaner möglicherweise bereits intern entschieden, die ATACMS mit großer Reichweite zu liefern, mit diesen 300-Kilometer-Raketen. Das sind allerdings bodengestützte Waffen. Bodengestützte Waffen brauchen nicht wie ein Flugzeug mit einem Taurus einen großen Sicherheitsabstand zur Frontlinie. Die können getarnt oder auch durch Geländehindernisse versteckt aufgestellt werden, sodass sie nicht sofort zerstört werden. Bei den Flugzeugen ist es anders. Die müssen tatsächlich mit einem ganz großen Abstand zu den russischen Luftverteidigungssystemen operieren, um nicht abgeschossen zu werden, bevor sie den Marschflugkörper einsetzen. Und das reduziert die effektive Reichweite eines Taurus ganz erheblich. Denn ein modernes russisches Luftverteidigungssystem hat durchaus eine Reichweite von 200 Kilometer plus. Und das muss die Besatzung natürlich berücksichtigen. Dadurch, durch die Reduzierung der effektiven Reichweite dann des Taurus, liegt er in einem Reichweiteband ähnlich wie die ATACMS-Raketen. der Taurus hätte mit seinem Gefechtskopf dann die gleichen Reichweite-Möglichkeiten, die die besetzten Gebiete im Grunde genommen umfassen. Und er hätte Möglichkeiten, die die Attackams eben nicht haben, nämlich die Fähigkeit, auch stark gehärtete Ziele anzugreifen. Also was ich damit sagen will, ist, der Taurus hat operativ sinnvoll eingesetzt keine Reichweite von 500 Kilometer und er kann auch nicht Moskau erreichen, wie kürzlich mal ein ehemaliger General der Bundeswehr gesagt hat. Er sprach sogar vom Kreml. Das ist natürlich nicht der Fall. Der Taurus kann maximal auf den besetzten Gebieten eingesetzt werden, auf der Krim eingesetzt werden. Und das war's dann. Sonst würden sie riskieren, dass ihnen die Flugzeuge samt Marschflugkörper abgeschossen werden.
Dann vielleicht noch Ihre Einschätzung zu einer Meldung von Anfang dieser Woche, auch wieder mit Blick auf Deutschland. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gefordert, dass Deutschland seiner behaupteten Führungsrolle in Europa gerecht werden soll. Und er möchte, Zitat, die Wehrindustrie in Deutschland höher skalieren. Wir müssen im Grunde das, was wir mit der Energieversorgung gemacht haben, auch mit der Rüstungsproduktion tun. Zitat Ende. Wie könnte eine so hochskalierte Rüstungsproduktion aussehen? Und welche politischen Maßnahmen sind dafür vielleicht auch nötig und umsetzbar?
Also wir haben neulich mit Herrn Deisinger darüber gesprochen, über das Thema. Der Minister Habeck war ja in Kiew zusammen mit Vertretern der Rüstungsindustrie. Und dort wurde bekannt, oder er sprach darüber auch mit einzelnen Journalisten, die da mitgereist sind, dass sein Ministerium an einer gemeinsamen Strategie für die Rüstungswirtschaft arbeitet. Und da spielen die Gesichtspunkte Planungssicherheit eine ganz große Rolle. Das heißt, für den Kapazitätsaufbau in der Industrie muss ich natürlich wissen, was denn geplant ist und womit ich rechnen muss, mit welchen Aufträgen ich rechnen muss. Oder ich muss die Aufträge vorher schon haben. Zweitens, die Finanzierungsmöglichkeiten für die Industrie müssen da sein. Sie sind leider eingeschränkt. Hier gab es ja eine große Untersuchung der Europäischen Kommission zur Nachhaltigkeit und da ist die Rüstungsindustrie als nicht nachhaltig bezeichnet worden, mit der Folge, dass bestimmte Fonds und bestimmte Banken es auch abgelehnt haben und manche nach wie vor tun, die Industrie entsprechend zu finanzieren oder Projekte der Industrie entsprechend zu finanzieren. Dann lange Genehmigungsverfahren sind Kennzeichen der Rüstungswirtschaft bei uns in unserem Land. Es gibt wohl keine Industrie, die stärker reglementiert ist als die Rüstungsindustrie. Dann das Stichwort Öffnen von Forschungsprogrammen. Wir haben ja in vielen Universitäten Forschungsprogramme und die sind immer unterlegt oder häufig noch unterlegt mit einer Zivilklausel. Das heißt, es darf dort nur für zivile Zwecke geforscht werden und das ist nicht zeitgemäß und es ist auch inhaltlich nicht sinnvoll, sich solche Kriterien anzulegen. Und letztlich ist das, was auch dort gesagt worden ist, ganz offensichtlich, was auch in der Presse bei uns rübergekommen ist, man muss einfach an Rüstungsprojekte Kriterien anlegen und da ist das wichtigste Kriterium, ist es ein überragendes öffentliches Interesse, dass solche Rüstungsprojekte erfolgreich sind und erfolgreich gemacht werden können, weil eben die Rüstungsindustrie systemrelevant ist für unsere Sicherheit. Und letzten Begriff, den nehme ich vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die haben mal gesagt, also Kriegswirtschaft, das geht bei uns nicht. Da haben wir verfassungsrechtlich andere Grundlagen als beispielsweise die Franzosen. Und sie sprechen von einer Resilienzwirtschaft und das trifft es eigentlich im Kern und umfasst diese ganzen Kriterien, die Sie jetzt da abgefragt haben, die ich gerade genannt habe.
Trotzdem die Nachfrage, also Rüstungsindustrie als nachhaltig zu kategorisieren, weicht ja dann das Kriterium der Nachhaltigkeit auch komplett auf, oder?
Naja, man muss ja überlegen, ob ein Rüstungsgut überhaupt nachhaltig sein kann. Es gibt ja auch Verbote, bestimmte Stoffe einzusetzen. Und wenn man das ausdehnt auf die Rüstungsindustrie und auf deren Lieferketten, dann hat man ein anderes Ergebnis am Ende als das, was man braucht. Nämlich eine Waffe, die auch funktioniert und die entsprechende Wirkung zeigt. Also man kann nicht alles aus dem zivilen Bereich übertragen auf die Rüstungswirtschaft.
Und Stichwort Reglementierung. Also Sie haben jetzt gesagt, das ist die stärkst reglementierste Industrie in Deutschland. Aber wenn ich es jetzt mal ganz flapsig formulieren darf, die stellen ja auch wahnsinnig gefährliche Dinge her, die wir als Gesellschaft insgesamt natürlich zu unserer Verteidigung vielleicht brauchen, die aber vielleicht auch nicht völlig unreglementiert hergestellt werden sollten, oder?
Ja, absolut. Dabei muss es auch bleiben. Es kann ja nicht irgendjemand einfach Waffen herstellen, ohne dass er die Genehmigung hat. Das wird sicher alles bleiben. Aber die Genehmigungsverfahren können sicher anders gestaltet werden. Sonst würde das ja auch nicht aus dem Ministerium selbst kommen, aus dem Wirtschaftsministerium. Sonst würde es auch nicht von der Rüstungsindustrie auch selbst gefordert werden. Und ich weiß es natürlich aus meiner aktiven Dienstzeit auch, dass es so ist. Und da muss man eben ansetzen, dass man die erforderlichen Genehmigungen, die keiner in Frage stellt, dass man die in einem schnelleren, mit einem größeren Tempo umsetzt.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Vorstoß von Habeck, weil es sind ja ohnehin sehr ungewöhnliche Töne für einen grünen Politiker. Wenn er schon den Energiesektor als Vorbild für die Rüstung genannt hat, sagen wir mal, der Energiesektor hat ja durchaus sehr starke Gewinne eingefahren in den letzten Jahren. Was halten Sie von einer eventuellen Übergewinnsteuer für Rüstungsunternehmen? Also, oder anders gesagt, wie verhindert man, dass man eine Rüstungsindustrie übersubventioniert und die dann einfach die Gewinne sozusagen abschöpft, dass private Unternehmen Gewinne abschöpfen, die aus Steuergeldern ihnen ermöglicht werden?
Also von Subventionierung hat ja jetzt noch keiner gesprochen, jedenfalls ich nicht. Das mag sein, dass es das Ziel ist, aber davon habe ich ja gar nicht gesprochen. Was die Übergewinnsteuer angeht, wissen Sie, da bin ich auch kein Experte für solche Angelegenheiten. Das überlasse ich lieber anderen, wenn das zielführend ist, meinetwegen, aber das kann ich selbst nicht beurteilen.
Gut, dann lasse ich Sie vom Haken, Herr Bühler, mit den kritischen Nachfragen und würde noch ein paar Hörerfragen einbinden, die beide im weitesten Sinne mit den Geparts zu tun haben. Da haben wir eine Frage bekommen von Georg Johansen aus Bremen. Der schreibt: Bei der Abwehr von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern setzt die ukrainische Armee unter anderem Gepard, Iris-T und Patriot-Systeme ein. Mich interessieren hier die Kosten der Abwehr gegen billige Shahed-Drohnen. Das sind die aus der iranischen Produktion. Relativ günstig wird da der Gepard sein. Wenn allerdings die anderen weitaus teureren Systeme angewendet werden, also Iris-T und Patriot, schießt man damit nicht mit Kanonen auf Spatzen und verliert wertvolles Material.
Ja. Ich glaube, das ist so, wie Sie das einschätzen. Die Drohnen werden in aller Regel mit Maschinenkanonen, mit Maschinengewehren bekämpft. Die haben sich die Ukrainer auf Pickup-LKWs montiert, auf die Ladefläche. Die Drohnen sind ja auch zu hören durch ihren Zweitaktermotor, deutlich zu hören, auch bei der Nacht. Sie fliegen sehr langsam und können mit solchen Waffen durchaus abgeschossen werden und werden sie auch. Und das zweite Mittel der Wahl sind dann so Flugabwehrpanzer wie der Gepard oder andere Flugabwehrpanzer aus der sowjetischen Produktion. Die teuren Flugabwehrraketen wie Patriot, Iris-T oder auch andere, die wird man in der Regel nicht verwenden.
Das heißt, das passiert auch gar nicht in so großem Maße, wie vielleicht unser Hörer vermutet, dass die dafür verwendet werden?
Nein, das passiert ganz sicher nicht in großem Maße. Das kann mal sein, wenn Not am Mann ist, dass da mal eine geschossen werden muss, um größeren Schaden abzuwenden. Aber dann ist es so. Aber generell ist die Wahl der Mittel, so wie ich es gerade geschildert habe.
Okay. Und dann noch eine weitere Frage von Christopher Stark, der interessiert sich besonders für die Geparts. Zitat, ich wollte mal fragen, ob Herr Bühler sagen kann, warum die Ukraine nicht wenigstens eine Handvoll von Geparts an der Front stationiert haben, um dort die Su-25 Erdkampfflugzeuge abzuschießen. Ich habe gesehen, dass sich die russischen Su-25 Flugzeuge inzwischen relativ frei an der Frontlinie bewegen können. Liegt es nur an russischen Drohnen wie Lancet? Und eine weitere Frage, wie es um die geplante Lieferung von ungefähr 50 libanesischen Geparts steht, die von den USA gekauft werden sollten, ob die schon in der Ukraine sind oder noch in der Reparatur. Wie viele Geparts derzeit überhaupt in der Ukraine eingesetzt werden, interessiert ihn außerdem.
Also Deutschland hat insgesamt 52 Flugabwehrpanzer Gepard geliefert. Die waren nicht mehr in den Beständen der Bundeswehr, sondern sie kamen aus der Industrie oder von anderen Staaten. Diese Panzer, die sind teilweise in Frontnähe eingesetzt. Das kann man sehen, manchmal an einzelnen Filmberichten von Korrespondenten oder ich erinnere auch, dass sich Präsident Zelensky mal mit einem Gepard hat ablichten lassen. Man kann es aber auch sehen bei Videomaterial im Internet. Also muss man jetzt gar keine Geheimnisse verraten, das ist alles öffentlich zugänglich. Die Geparden haben sich gerade bei der Verteidigung von Städten sehr wirkungsvoll in der Abwehr von diesen iranischen Drohnen erwiesen. Und deshalb sind große Teile dieser 52 wohl um die Städte herum eingesetzt und in den Anflugsrouten der Drohnen. Was die 50 Geparden angeht, da ist, glaube ich, ein Fehler jetzt da drin in der Frage. Das ist nicht vom Libanon, sondern von Jordanien. Jordanien hatte oder hat noch Geparden. Die sollen die Amerikaner gekauft haben, 50 an der Zahl, die sich aber jetzt noch in der Reparatur und Modernisierung befinden. Also der ursprüngliche Zeitplan war, dass sie im Mai 2024 an die Ukraine geliefert werden. Müssen wir mal sehen, das ist ja jetzt bald und sie werden dringend benötigt. Ich hoffe, es wird auch was. Das Munitionsproblem, das war tatsächlich am Anfang gegeben, insbesondere weil die Schweiz auch der Lieferung dieser 35mm Munition für den Gepard aus der Schweiz nicht zugestimmt hat. Es ist aber jetzt ganz offensichtlich behoben, seit Rheinmetall die Produktion von Munition für den Gepard aufgenommen hat.
Gut, Stichwort Zeitplan. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Herr Bühler, herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie diese gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 6 37 37 37. Am Freitag hören Sie diesen Podcast wieder. Da wird Herr Deisinger erneut vertreten, bevor er am 3. Mai planmäßig wieder einsteigt. Deshalb begrüßt Sie Freitag hier Jan Kröger mit einer Hörerfragenfolge. Vielen Dank dafür schon mal, Jan. Und vor allem, Herr Bühler, danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
Ja, vielen Dank, Herr Erl. Gerne geschehen. Und vielen Dank, dass Sie eingesprungen sind.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.